Herzlich willkommen beim Familienrat mit Katja Saalfrank,
dem Familienpodcast von Mit Vergnügen. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin in eigener Praxis, Autorin und Mutter von 4 Söhnen.
Und ich bin Bob Blume, Lehrer, Bildungsinfluencer, Podcaster und Familienvater.
Wir treffen uns hier jeden Montag und beantworten eure Fragen rund um Erziehung, Beziehung und den Alltag mit Groß und Klein.
Danke fürs Einschalten und viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Bob Blume und Katja Saalfrank. Guten Morgen, guten Tag, lieber Bob.
Guten Tag.
Du bist ja entschleunigt.
Also das muss ich wirklich auch sagen.
Gerade, bist du da?
Ich bin entschleunigt, das ist für mich aber auch nicht schlecht mal. Ne? Ich bin aber auch relativ frei im Kopf, das Wetter ist gut, der Himmel ist blau. Und es war heute Morgen sehr ruhig. Meine Tochter hat zum ersten Mal innerhalb der Woche bei ihrer besten Freundin geschlafen.
Innerhalb der Woche? Das gab es bei mir ja nicht.
Also normalerweise haben wir auch immer gesagt, wissen nicht, wie das so dann wird, aber die haben schon Übernachtungspartys quasi am Wochenende gemacht und sind dann sowieso immer zu der Zeit aufgestanden, wo es auch in die Schule gehen würde. Und jetzt haben wir mal gesagt, wir probieren das aus. Ich weiß aber noch nicht, wie es gelaufen ist. Das wird sie dann erzählen.
Okay. Ja, genau. Okay, ja. Wollen wir gleich reinstarten?
Das können wir machen. Ich musste nämlich gerade auch direkt daran denken, dass das dazu geführt hat, dass gestern keine Hausaufgaben gemacht worden sind.
Und wie angenehm.
Die werden ja meistens dann auch vorgezeigt, ne?
Ja. Also das ist auch tatsächlich etwas, also es ist ja schön, wenn sie vorgezeigt werden. Bei euch ist tatsächlich etwas, was gerade wieder extrem intensiv in meiner Praxis vorkommt. Hausaufgaben und dann habe ich noch den KBV-2-Kurs, wo wir uns auch mit dem Schulkind beschäftigen. Es ist einfach ein Riesenthema und ich bin immer wieder, wir werden es wahrscheinlich gleich, wenn du die Frage vorliest und wenn wir in die Beantwortung gehen oder in den Austausch, sicherlich auch nochmal drüber sprechen, aber diese wahnsinnige Gleichzeitigkeit und diese vollen Tage für die Kinder, das finde ich wirklich Wahnsinn. Also apropos Entschleunigung, ne? Ist für die Eltern, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung in ihrem eigenen sehr schnelllebigen Leben mit ihren Ansprüchen, mit dem Druck, der da ist, irgendwie die Kinder zu entschleunigen. Das ist irgendwie gerade ein Riesenthema in der Praxis.
Ja, nachvollziehbarerweise. Ich sage da gleich was zu. Hören wir uns erstmal an, was Lara schreibt. Liebe Katja, lieber Bob, ich feiere eure Arbeit und höre jede Woche gespannt euren Podcast. Das freut mich erstmal so. Feiern. Das ist ja großartig. Ich bin Lehrerin und habe 2 Kinder. Die Kleine ist 2 Jahre und unsere große Tochter ist 8 Jahre. Um Letztere geht es in der heutigen Frage. Obwohl ich Lehrerin bin und meine Kinder bedürfnisorientiert erziehe, stoße ich beim Thema Hausaufgaben auf eine Hilflosigkeit und erhoffe mir neue Ideen und Impulse von euch. Bea ist ein lebensfrohes, empathisches Kind, welches seine Grenzen sehr gut kennt und auch schon richtig gut seine Bedürfnisse benennen kann und selbstständig Lösungswege findet. Außer beim Thema Hausaufgaben. Sie fängt meist an zu weinen, ist frustriert und möchte, dass ich direkt neben ihr sitze. Mich einmischen darf ich allerdings nicht, dann wird sie laut und es geht gar nichts mehr. Ich habe nun schon Verschiedenes probiert. Zunächst achte ich darauf, dass sie ausgeruht ist und nicht hungrig, sodass die Energiespeicher gut gefüllt sind. Auch den Mamaspeicher tanken wir vorher nochmal ordentlich auf, weil mein erster Gedanke fehlende Mamanähe war, da ich ja bei ihr sitzen soll. Des Weiteren versuche ich immer ein entspanntes Umfeld zu kreieren. Wir haben Blumen für den Tisch gekauft und seinen Tee gekocht und uns vorher Snackteller zurechtgemacht. Dann haben wir es mit Raumwechsel versucht, gemütlich auf dem Boden, im Kinderzimmer, auf der Wiese und so weiter. Es endet immer wie anfangs beschrieben, dabei ist mir die Leichtigkeit so wichtig. An der Komplexität des Lernstoffs liegt es, glaube ich, nicht, denn in der Schule läuft es prima. Sie geht gerne zur Schule, erledigt dort alle Aufgaben gewissenhaft und vollständig. Als Lehrerin würde ich mir so sehr wünschen, dass mein Kind intrinsisch motiviert ist. Bei meinen SchülerInnen gelingt mir das irgendwie besser. Smiley. PS, ich verzichte komplett auf Belohnung und Bestrafung. Ich freue mich auf eure Gedanken zum Thema. Liebe Grüße, Lara.
Also es scheint keine konkrete Frage zu geben, sondern ein Austausch zum Thema ist gewünscht. Sehe ich das richtig?
Impulse und Ideen, genau. Also letzten Endes ergibt sich die Frage daraus ja, wie man das besser hinkriegt, so dass es eben nicht so schwierig ist, jedes Mal von neuem bei den Hausaufgaben, ne?
Und ich höre irgendwie nochmal raus, so dieses, ich würde mir so wünschen, also ich bin Lehrerin und ich würde mir so wünschen, dass mein Kind intrinsisch motiviert ist.
Mhm.
Und bei den Schülern gelingt es besser. Vielleicht fangen wir mal damit an. Oder hast du eine andere Idee?
Ich habe mich direkt auf zwei Dinge fokussiert, die aber, glaube ich, etwas später erst kommen, was die intrinsische Motivation angeht. Also leg du mal los und ich guck mal, ob ich dann die Kurve da hinkriege.
Also ich kann es gut nachvollziehen, dass Lara sich wünscht, dass ihre Tochter intrinsisch motiviert ist. Und gleichzeitig sind das ja alles keine Aufgaben, die die Kinder sich selbst gesucht haben, die die Kinder selbst interessieren. Und oft sind ja auch die Lösungswege schon vorgegeben. Das heißt, man darf nicht so viel experimentieren, sondern man muss es eben genau so machen, wie der Lehrer, die Lehrerin es vorgegeben hat. Das geht jetzt hier aus der E-Mail nicht konkret hervor, aber das ist meine Erfahrung als Mutter und auch das, was ich immer wieder mitbekomme, auch in der Arbeit mit Lehrerinnen und Lehrern, dass da eben ja bestimmte Vorgaben einfach da sind und gerade in Mathematik oder so es eben einen Lösungsweg gibt. Ja. Ich finde dann nochmal jetzt, das ist so ein bisschen mein erster Impuls, nochmal zu überlegen, ob man von dieser Erwartung, dass da eine intrinsische Motivation mit 8 Jahren schon da ist, dass man davon vielleicht nochmal loslässt und die nochmal hinterfragt. Ist es realistisch, dass die Kinder an der Stelle eine intrinsische Motivation haben? Zum einen und zum anderen, wie würde die aussehen? Woran würde sie es merken? Ist ihre Erwartung, dass Bea dann freudestrahlend sich an den Tisch setzt, den Snackteller leer putzt und irgendwie freudestrahlend die Hausaufgaben macht? So, also ich überspitze das jetzt ein bisschen. Ich verstehe schon, dass sie sich's leichter wünscht. Nur wenn wir über intrinsische Motivation reden, glaube ich, ist es etwas, was wir einfach erstmal zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Hausaufgaben den Kindern oft zu viel sind. Und es gibt ja auch viele Experten und Expertinnen, das kannst du vielleicht nochmal besser sagen, die eigentlich auch immer wieder darauf hinweisen, dass Hausaufgaben nicht konstruktiv sind und schon gar nicht in dem Alter und dass eigentlich auch Hausaufgaben erst ab der 8., 9. Klasse irgendwie Sinn machen, weil dann die Kinder und Jugendlichen anfangen, tatsächlich auch zu gucken, was will ich eigentlich erreichen. Sie haben verstanden, sie sind in dem System, sie haben auch ein bisschen verstanden, dass es unter Umständen um Abschluss geht, um bestimmten Notendurchschnitt und so weiter. Und das ist in dem Alter aus meiner Erfahrung und aus meinem Wissen nicht realistisch.
Ich habe da eine noch umfangreich und fundamentale Meinung zu, aber ich glaube, bevor ich die äußere, würde ich gerne nochmal was zum Thema intrinsische Motivation sagen. Ich habe mich mit diversen Studien beschäftigt für mein Buch Warum noch lernen, wo es um Motivation grundsätzlich geht.
Mhm.
Und eine der wichtigsten Studien dazu kommt von DC und Ryan, die Motivation selbst in 3 Bereiche unterteilen. Nämlich soziale Eingebundenheit, Autonomie und Kompetenzerfahrung, Kompetenzerleben, wenn man so möchte.
Mhm.
Also wenn diese 3 Säulen bestehen, dann gelingt Motivation. Das heißt, intrinsische Motivation selbst kann gar nicht etabliert werden, wenn man was von außen machen muss. Also das kann in einen Bereich fallen, den man sowieso gerne macht. Also wenn jemand gerne Gitarre spielt und dann wäre die Hausaufgabe, übt doch nochmal extra für auf eurem Instrument, dann kann das schon aufeinanderfallen. Aber intrinsische...
Hat aber eher was mit Kooperation zu tun.
Genau, aber intrinsische Motivation zu erwarten, ist grundsätzlich in dem Bereich von etwas, was man einfach machen muss und abarbeiten muss, sowieso problematisch.
Mhm.
Auf der anderen Seite möchte ich auch ganz kurz darauf hinweisen, damit wir das einmal gesagt haben. Ich fand ja schon mal wirklich prima, dass sie auch an so viele Dinge denkt. Dass, ne, ich weiß nicht, vielleicht wären wir auch darauf gekommen. Also, dass sie sich Gedanken darüber macht, warum möchte das Kind eigentlich, dass sie da zusammensitzen. Das ist übrigens auch vielleicht so ein Hinweis auf diese soziale Komponente. Und auch dieses Wechseln von Orten. Diese Lernexpertin Caroline von St. Ange, die der ein oder andere kennen wird, sie hat einen großen Instagram-Account, die zeigt immer wieder, wie Aufgaben sich komplett verändern, wenn der Ort geändert wird. Ja, also es gibt da wirklich Eltern, die schreiben dann, seit mein Kind die Hausaufgaben unterm Tisch macht und nicht mehr am Tisch, funktioniert es besser. Und das ist auch nicht ganz überraschend, weil es damit zu tun hat, dass man wenigstens den Ort der Aufgabe dann für sich selber aussuchen kann. Ne? Aber das macht sie alles, ne? Das macht sie also, alles und.
Genau, das ist vielleicht, ich bin jetzt sofort so in die Impulse gegangen, aber vielleicht muss man das auch nochmal sagen. Also Lara ist wirklich an vielen Stellen tut sie ja Dinge, die wir hier auch immer wieder besprechen. Ne? Sie stellt eine gute Atmosphäre her im Außen und sie guckt auch, wie ist die Atmosphäre im Innen. Gibt es genügend Beziehungsinseln vorher, so dass wir uns jetzt mit Lernen beschäftigen können? Ist ein Snackteller da? Machen wir es uns schön? So, das sind alles Dinge, die sie berücksichtigt und trotzdem stellt sie fest, dass eben Bea dann zusammenbricht innerlich und weint und dass sie nicht helfen darf. Ja. Ich finde, das klingt eigentlich schon ganz gut, auch wenn wir natürlich das Weinen hier jetzt nicht hören und wenn sozusagen dann auch die Situation sicherlich auch irgendwie begleitet ist von Frustrationen von Bea oder auch von ihr als Mutter. Also vielleicht kann man hier und da noch ein bisschen justieren. Ich sage auch gleich noch mal was zu dem Wein und zu der Begleitung. Aber ich glaube, insgesamt macht es Sinn, noch mal die eigene Erwartung zu überprüfen. Bei mir läuft immer so dieser Filter mit, wie würde ich jetzt in der Beratung vorgehen? Und in der Beratung fehlt mir so ein bisschen tatsächlich ein paar Eckdaten und das kann vielleicht dann einfach Lara für sich nochmal gucken. Wann kommt denn ihr Kind nach Hause? Was findet dann statt? Wie fordert sie sie auf zum Hausaufgaben machen? Ja, weil das sind alles Dinge, die nicht unwichtig sind. Es ist auch nicht unwichtig, nochmal zu gucken, wo ist zum Beispiel das andere Kind, ja? Und wie lange sitzen die dann? Und was tun die da genau? So, also es fehlt mir jetzt noch ein bisschen, um da was zu sagen zu können. Aber das sind eben Dinge, die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal für sich gucken können, nochmal detaillierter zu schauen, weil alles das, was jetzt hier gestaltet beschrieben wird, scheint ja vor allen Dingen das zu sein, was Lara sich überlegt hat. Die Blumen auf dem Tisch, der Snackteller und so weiter. Ja, und das, wie gesagt, das klingt erstmal total gut. Und gleichzeitig wäre es vielleicht auch gut, wenn Bea selbst drin vorkommen könnte. Also das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Und wenn mich jetzt jemand konkret fragt, ja, ich frage mich jetzt mal selbst so, was könnte sie noch tun, um mehr rauszukriegen, warum es für Bea so schwer ist, diese Zeit, unabhängig davon, ob es jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde ist oder sogar noch länger ist, die sie da immer sitzen, nochmal anders zu gestalten, dann kommen wir nicht aus, ohne dass wir das Schulkind selbst fragen. Das heißt, es bräuchte vielleicht dieses sogenannte Küchen-Kakao-Gespräch, ja, was sich anbietet, wenn es immer wiederkehrende Konflikte gibt im Tagesablauf und mal ganz rauszunehmen, also das Thema mal ganz rauszunehmen aus dem täglichen Ablauf und ja, das Kind einzuladen und zu sagen, ich würde gerne mal mit dir sprechen, wann hast du denn mal Zeit? Und sich's dann gemütlich zu machen, also deswegen heißt es Küchen-Kakao-Gespräch, weil man kann das Kind in die Küche einladen und Kakao machen, so. Das war ursprünglich mal die Geschichte, so wie es entstanden ist. Aber man kann natürlich auch ein Saft-Sofa-Gespräch machen oder man kann auch rausgehen. Und dann wirklich in einen offenen, lösungsfreien, erstmal lösungsoffenen Dialog zu gehen und zu sagen, du, wenn wir zusammen Hausaufgaben machen, dann gibt's ja immer wieder die Situation, dass du weinst, dass du frustriert bist, dass ich frustriert bin und irgendwie holpert das und ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, wie geht's dir denn damit? Und dann mal zu hören, was Bea eigentlich sagt dazu. Ja, also ich komme auch nochmal drauf, weil Lara auch beschreibt, dass eben ihr Kind die Grenzen gut kennt, schon gut Bedürfnisse benennen kann, vielleicht auch Gefühle benennen kann, ja. Und es geht ja in der Zeit auch viel um die kognitiven Fähigkeiten der Abstraktion, der Assoziation und der Antizipation. Also das heißt, sich mal hinzusetzen und mal zu gucken, in der Rückschau, was passiert da eigentlich? Es ein Stückchen zu verstehen, zu erfragen, warum ist es eigentlich so? Was ist da dein Anliegen? Was ist da dein Gefühl? Gibt es Dinge, die ich vielleicht anders machen könnte aus deiner Sicht? Ja, wie wäre es, wenn du es gestalten würdest? Und vielleicht sind die Blumen vielleicht gar nicht so wichtig. Oder vielleicht könnte der Snackteller noch anders sein. Oder vielleicht passt die Zeit nicht. Oder vielleicht sagt sie auch einfach, Mama, ich will nur nicht alleine sein. Du sollst da sitzen, du sollst aber nichts sagen. Ja, also gerade in einer Welt, wo die Kinder ja sehr fremdbestimmt sind, ist es dann manchmal ein Raum für Autonomie, sich das selbst so zu gestalten und zu sagen, du sollst zwar da sitzen, aber ich will es selbst machen. Ja, also nicht alleine, aber selbst. So. Und das wirklich entschleunigt, nochmal miteinander zu besprechen und zu gucken, was braucht sie da, wie geht's ihr, ohne dass man es dann verabredet, ohne dass man gleich sagt, ach, okay, dann machen wir das so oder dann machen wir das so, sondern erstmal, aha, okay, das wusste ich ja gar nicht. Ja, gut, dass du das sagst.
Ja, finde ich super, diese Kindperspektive. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist gekommen, wo ich mal meine Meinung zu Hausaufgaben sage. Wenn Kinder das Gefühl haben, dass Hausaufgaben ja auch irgendwie sinnlos sind, haben sie aus meiner Sicht recht. Wenn Kinder das Gefühl haben, dass es komplette Fremdbestimmung, dann haben sie recht. Es ist so, dass ich erst vor einigen Tagen, wo wir jetzt dieses Gespräch führen, zusammen mit SWR das Zitat auf Instagram gepostet habe. Ja, ich finde, Hausaufgaben sollten komplett abgeschafft werden. Denn Lernen selbst sollte eigentlich in der Schule stattfinden. Und ich weiß, dass es viele Lehrkräfte gibt, die sagen, aber wann sollen wir das alles schaffen? Aber das ist ja kein Problem von Hausaufgaben, sondern eine Frage, wie viel Inhalte auf die Schulen einprasseln und der Struktur. Mhm. Ich sage das alles deshalb, weil wir haben es hier in unseren Folgen ja immer damit zu tun, dass es sozusagen einen Konflikt gibt. Und oftmals lässt die Perspektivierung, wie du sie auch gerade vorgenommen hast, eigentlich zu, dass da etwas aufgelöst wird. Aber der aus meiner Sicht, und da bin ich dogmatisch, aus meiner Sicht, der Fakt, dass Hausaufgaben oftmals keinerlei positiven Lerneffekt haben, den kann man halt ganz schwer auflösen. Und da vielleicht noch zwei Sätze zu. Das eine ist, selbst die Kinder, die es machen, die es gut machen und wo die Eltern helfen, haben ja oftmals in Klassen von 30 Schülerinnen und Schülern das Gefühl, jetzt habe ich das gemacht, aber ich kriege da gar kein Feedback zu. Wie auch, weil ja die Lehrkräfte gar nicht in der Lage sind, jetzt jedem wirklich ein Feedback zu geben, was so individuell ist, dass man sagen würde, hey, jetzt verstehe ich auch, was ich da gut gemacht habe, was ich schlecht gemacht habe und wie ich weitermachen kann. Noch größer ist das Problem, dass alle Eltern dieses Hausaufgabenproblem theoretisch haben, aber nicht alle Eltern sich dahinsetzen können. Das heißt mit anderen Worten, die Kinder, die das Problem haben und wo die Eltern es gar nicht mitkriegen, die machen die Hausaufgaben dann nicht oder viel schlechter und lernen sozusagen noch weniger. Das heißt, es ist auch zutiefst ungerecht. Ja. Und das möchte ich einfach nur deshalb sagen, damit Lara an der Stelle, und ich weiß ja nicht, wie sie das mit den Hausaufgaben macht, und nochmal, meine Meinung ist da sehr, sehr schwarz-weiß, ja, muss ich ganz ehrlich sagen.
Naja, die ist halt sehr klar.
Ja, die ist sehr klar und also und ich kann aus meiner eigenen Perspektive machen, ich gebe so gut wie nie Hausaufgaben. Da könnte ich lange drüber reden, wann, aber das lasse ich jetzt. Es ist nur wichtig, das zu sagen, damit aus meiner Perspektive für Lara auch ersichtlich ist, dass das gar nicht ein Problem ist, was das Kind hat oder was sie mit dem Kind hat, sondern, wie du es gerade gesagt hast, ein Problem, das einfach strukturell so gegeben ist. Und dann wird man damit in Anführungsstrichen alleine gelassen und muss Strategien finden, die man nicht finden müsste, wenn Schule so funktionieren würde, wie sie mir zum Beispiel vorschwebt.
Also ich habe mich immer so gefühlt wie der verlängerte Arm der Schule, der Lehrer. So.
Das ist ja auch so. Ja. Also das ist ja auch so. Das ist so. Das ist ja der Zwang. Letzten Endes entscheidet sich darüber, wer die Hausaufgaben gut macht oder nicht, ob die Eltern das können, ob sie wollen, ob sie Zeit haben, ob sie Geld für Nachhilfe haben oder für die neueste KI-Version. Wenn das nicht gegeben ist, dann sind die Kinder alleine und dann haben sie die Hausaufgaben auch meist nicht.
Ja, genau. Sag mal, jetzt drehen wir das Ganze mal so ein bisschen um, weil normalerweise fragst du mich ja und jetzt bist du ja hier quasi, also ich bin vielleicht für die emotionalen Sachen zuständig, aber du bist ja tatsächlich in der Schulstruktur und hast dich da wirklich auch ganz vielschichtig reingearbeitet als Lehrer. Und für mich ist immer wieder die Frage, und die stelle ich dir jetzt mal, du hast Studien zitiert, ich habe Studien gelesen dazu. Wir wissen aus dieser Forschung, dass Hausaufgaben nicht nur nicht konstruktiv, sondern gar nicht hilfreich, sogar gegenläufig sind zu dem, worum es eigentlich geht. Haben nur wir die Studien gelesen? Oder warum ist es bis heute so, dass die Schule dieses System an Hausaufgaben festhält?
Also der wichtigste Grund dafür ist die gewachsene Tradition, die aus einem Selbstverständnis von Lehrkräften kommt, das mal Sinn ergeben hat. Also ich sage jetzt mal, vor 80 Jahren war es sinnvoll anzunehmen, dass der Lehrer das Medium ist. Ja, der Lehrer ist das einzige Medium im Raum, der ist der Wissensvermittler, der vermittelt sein Wissen, und wenn er sein Wissen vermittelt hat, muss dieses Wissen irgendwie angewendet werden. Das heißt, in der Unterrichtsstunde wird erklärt und dann kommt die Instruktion und dann machen die Leute das Tafelbild und dann gehen sie nach Hause und lernen. Und das ist ja nicht mehr so. Also es ist ja nicht mehr so, dass wir denken, oh Gott, wir wissen überhaupt nicht, wo die Information ist, sondern es gibt ganz viele Informationen und es geht viel eher darum, wie kann ich begleitet werden, diese Information zu sortieren, zu bewerten und dafür zu sorgen, dass ich das verstehen kann. Aber dieser Wechsel, der ist so sehr in dieses Schulsystem, also dieser Wechsel ist eben nicht ins Schulsystem eingeschrieben, sodass viele, also von Generation zu Generation das quasi weitertragen, dass der Lehrer eigentlich derjenige ist, der erstmal erklärt, wie was geht, und zu Hause wird eigentlich gelernt. Und dagegen anzukommen ist ganz schwierig, und das hat auch die unterschiedlichsten Gründe. Also sobald jemand kommt und sagt, also wir brauchen eigentlich eher Lernbegleiter, dann verstehen die Leute das falsch und sagen, das ist ja jetzt irgendwie Kuschelpädagogik und so. Das stimmt alles gar nicht. Sondern was wahr ist, das ist ganz klar, es muss ja Übungszeiten geben, ja. Das heißt zum Beispiel, nicht jede Hausaufgabe ist per se Quatsch. Also sowas wie zum Beispiel mal Vokabeln lernen oder etwas, von dem man weiß, wie es geht, vertiefen oder zumindest die Möglichkeit haben. Das ist gar nicht verkehrt. Das große Problem ist, dass das, was wir so Lernen nennen, also dass jemand etwas tut im besten Fall, da muss eigentlich jemand bei sein. Ich gebe oft das Beispiel, das die meisten kennen, das System von Schule von 1950 bis, ich weiß nicht, 1990 und leider jetzt immer noch, hat so funktioniert, dass der Lehrer gesagt hat, so schreibt man eine Gedichtinterpretation und jetzt mach die bitte mal zu Hause. Und da sitzen die Kinder dann und wissen nicht, was sie machen sollen, und dann gibt es jetzt verschiedene Strategien. Manche kaufen dann für 2,99 € irgendeine Hausaufgabe und schreiben die ab oder nutzen gleich ChatGPT. Mhm. Und eigentlich sinnvoll wäre es, also das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Hausaufgabe, zu sagen, guckt euch doch das YouTube-Video an, wie Gedichtinterpretationen geschrieben werden. Das geht 7 Minuten, das können alle. Schreibt euch Fragen auf, die ihr habt. Und wenn ihr dann wieder in die Schule kommt und es schreiben müsst, dann bin ich für euch da. Das wäre sozusagen das umgedrehte System. Flipped Classroom nennt man das.
Also in meiner Schulzeit war es so, dass es darum ging, das, was ich in der Schule, in Klammern nicht, gelernt habe, zu Hause zu üben, zu vertiefen. Das war in meiner Schulzeit eigentlich das, so wie ich es verstanden habe. Klar gab es dann auch mal so Anwendungsgeschichten, aber das, was du jetzt beschreibst, beschreibt ja auch im Grunde eine Schule, die nicht ganztags ist. Wir haben ja hier teilweise Kinder, die um 15 Uhr nach Hause kommen und die dann noch den halben Nachmittag oder eigentlich den ganzen Nachmittag noch an Hausaufgaben sitzen, und zusätzlich kommen ja noch dann Lernleistungsprüfungen dazu, kleine Tests, große Tests. Also das ist jetzt gerade wieder vor den Ferien eine absolute Katastrophe.
Ja, und in Bayern sogar noch Stehgreifaufgaben.
Ich habe Kinder bei mir in der Praxis, die kommen, die sind einfach mega gestresst, und ich schaue die an und ich kann einfach nur sagen, das sind wie kleine Manager. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich immer den Eindruck habe. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und dass das auch mit ein Punkt ist, weshalb wir von dieser Hausaufgabenleistung nicht loslassen wollen, dass irgendwie so ganz tief verankert ist, je früher Kinder mit Pflichten belegt sind, desto besser können sie später pflichtbewusst selbst zur Arbeit gehen. Und das ist ja Humbug, das wissen wir ja heute.
Ich meine, der Scherz an dieser Geschichte ist, dass ja viele das Wort Leistung auch fehlinterpretieren. Denn Leistung entsteht ja eben nicht durch Druckluftbetankung oder durch eben Pflichten, sondern Leistung entsteht ja oftmals eher durch das Gegenteil, nämlich durch die Möglichkeit, sein eigenes Potenzial zu entfalten. Weil wenn man das kann, dann will man ja etwas tun. Wenn man Interesse hat, dann will man etwas tun.
Intrinsische Motivation.
Genau.
Ne?
Und dann entsteht unglaubliche Leistung, ja. Das heißt, das ist, ja, wie ich gerade versucht habe zu sagen, und du hast sicherlich auch recht. Ich glaube, dass das so ein traditionelles Verständnis davon ist, wie Schule zu funktionieren hat in einer Zeit, in der sie aus meiner Sicht so nicht mehr funktionieren sollte. Das Problem ist natürlich, dass Lara an der Stelle zwar, oder die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, zustimmen können, Aber dass das natürlich nicht zwangsläufig etwas an der Situation selber ändert am Hausaufgabentisch. Obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, dass solche Gremien wie der Elternbeirat schon auch mal, je nachdem wie viele Hausaufgaben es sind, darauf hinweisen können, wie viel das insgesamt für die Kinder ist. Weil Lehrkräfte manchmal auch völlig ohne Intention so nicht richtig im Kopf haben, was die Kinder noch alles machen. Ja. Und wenn man an einem 6-Stunden-Tag 4-mal Hausaufgaben kriegt und in jedem Fach, das irgendwie das Wichtigste erscheint, nochmal eine Hausaufgabe, dann ist das insgesamt einfach eine unglaubliche Fülle. Und das mal anzusprechen innerhalb der Schule kann schon auch sinnvoll sein.
Absolut, ja, es kann sinnvoll sein. Also ich, wie gesagt, ich bin an dieser Stelle einfach auch so ein bisschen abgefressen, weil ich habe 4 Kinder selbst durch die Schule gebracht und ich weiß, was das einfach für eine Wahnsinnsbelastung ist, diese Hausaufgaben zu machen. Und ich kenne auch die Situation, die Lara hier beschreibt, dass es immer Tränen gibt. Und ich habe keine andere Lösung, als mit dem Kind immer wieder in Kontakt zu gehen. Und ich finde auch, dem Kind nochmal zu sagen, du hast recht. Du hast recht, dein Gefühl stimmt. Das ist viel. Und das ist auch vielleicht zu viel. Mhm. Und also auch dieses, was du nochmal vorhin gesagt hast, finde ich auch so einen wichtigen Punkt. Die Kinder setzen sich hin, erbringen eine Leistung, fremdbestimmt, und dann gibt es kaum eine Resonanz in der Schule dazu. Es werden dann Stichproben gemacht, dürfen sich melden, die Leute. Aber natürlich, und da hast du recht, das ist in der Gruppe auch gar nicht zu machen, aber es ist so frustrierend, ja, dass ich nur nochmal auch zu Lara sagen kann, du bist auch Lehrerin, vielleicht hat dir die Perspektive jetzt von Bob auch nochmal geholfen, wirklich so ein bisschen Druck rauszunehmen. Du musst nicht die Lehrerin deines Kindes sein, du darfst Mama sein und du darfst da noch mal mehr fragen, was braucht sie für eine Situation, die sie sich nicht ausgesucht hat. Und ich finde dann zu gucken, wie kommt man da möglichst gut durch. Und später, ich weiß jetzt nicht, jetzt ist sie 8, also ich habe auch später und auch jetzt mit den Kindern, mit denen ich arbeite, da gucken wir auch immer, was würde passieren, wenn wir die Hausaufgaben zum Beispiel in dem Fach mal nicht machen. Weil das, was du eben, Bob, angesprochen hast, das ist eben hoch frustrierend. Und Frau Müller, die kontrolliert die Hausaufgaben, die sammelt die Hefte ein und Frau Meier eben dann nicht. Und ich finde, dann auch mal zu experimentieren und zu gucken, müssen die Hausaufgaben noch sein, aber es eben im Kopf zu antizipieren, zu assoziieren und sich mal zu abstrahieren, wenn die Kinder dann später älter sind, auch das System zu durchdringen und zu verstehen, das kann auch eine sinnvolle Sache sein.
Ich würde gerne noch 2 Sachen sagen und bei der zweiten bin ich mir sicher, dass du Einspruch erhebst, aber ich will sie trotzdem sagen. Also das Erste, was ich sagen möchte, ist, ich habe ja gerade schon gesagt, mein Buch Warum noch lernen heißt deshalb Warum noch lernen, weil das die Frage ist, die viele Kinder genau am Hausaufgabentisch stellen. Und die muss eigentlich beantwortet werden von den Schulen. Das ist das Argument innerhalb des Buchs. Jetzt ist es aber so, dass viele Eltern die beantworten müssen, weil die Kinder selber fragen. Aber auch wenn sie nicht fragen, ist das zumindest kognitiv, und jemand, der 8 Jahre alt ist, kann das, glaube ich, schon haben, ist das eine gute Grundlage. Also eine Grundlage, sich gemeinsam zu überlegen, das ist ja jetzt vielleicht irgendwie anstrengend und du musst es auch machen, aber warum könnte das denn wichtig sein? Vielleicht so als gemeinsames Quest auch. Weil erst, wir haben ja über Motivation gesprochen, unabhängig davon, welche Bestandteile Motivation hat, ist der erste Schritt, wenn es jetzt nicht gerade was völlig Emotionales ist, wie, weiß nicht, Fußball spielen oder so, zu verstehen, warum mache ich das eigentlich? Und ich habe es gerade schon gesagt, ist eigentlich die Aufgabe der Schule, aber dieses Warum fällt manchmal unter den Tisch und dann muss jemand einfach irgendeine Aufgabe machen und versteht gar nicht, warum. Und ich verstehe alle Eltern, die sagen, aber ich weiß es doch manchmal selber nicht, aber sich diesen Gedanken vor Augen zu führen, dass der Grund dafür und vielleicht auch so, ach Mensch, du machst das jetzt, du weißt so, das ist ja toll, wenn du das beherrschst, dann, weiß ich nicht, kannst du besser Mails hinterher schreiben oder ich weiß nicht, ich will jetzt irgendwas sagen. Das sorgt bei weitem nicht dafür, dass das Kind sagt, ach ja, jetzt weiß ich den Grund, jetzt habe ich total Bock. Aber es öffnet zumindest den Raum dafür, dass man sagt, okay, ich hab's verstanden, ich habe trotzdem noch keine Lust, aber okay, vielleicht ist es ja doch irgendwie sinnvoll. Ist immer unter Vorbehalt, weil manche Aufgaben sind ja vielleicht auch einfach nicht sinnvoll. Aber das so im Hinterkopf. Der zweite Punkt, und da habe ich das mit dem Widerspruch gesagt, auch wenn wir jetzt schon fast am Ende der Folge sind, was mich ehrlich gesagt erstaunt hat, ist, ein amerikanischer Schriftsteller, Daniel Pink heißt der, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Drive, was wirklich motiviert. Und da geht er ganz viel darauf ein, wie schädlich Belohnungen und externe Faktoren sind und so weiter.
Außer, da hätte ich bestimmt keinen Widerspruch.
Genau, außer, er sagt, es gibt Aufgaben, und zwar monotone, langweilige Aufgaben, die gemacht werden müssen. Dort können Belohnungen dann sinnvoll sein, wenn sie nicht vorher ausgesprochen sind. Das heißt, sozusagen eine Freude machen für etwas, für das man sich angestrengt hat, was langweilig und monoton war, ohne dass man es vorher angeteasert hat. Also ohne diesen Wenn-Dann-Mechanismus, sondern im Sinne von, boah, wirklich toll, dass du dich jetzt angestrengt hast. Du weißt was, wir gehen jetzt ein Eis essen oder so. Das wiederum kann als Ausnahme ganz gut sein.
Ist aber keine Belohnung. Eine Belohnung findet ja eben, wie du sagst, immer im Spannungsfeld zwischen Wenn-Dann statt. Das heißt, es ist ja, an Bedingungen geknüpft. Und wenn du die Bedingungen nicht kennst, dann ist es auch keine Belohnung, sondern es ist sozusagen etwas, was danach zur Entspannung führt.
Gut, also, aber dann
das Leben führt aus Spannung und Entspannung, ne, immer wieder im Wechsel, Spannung, Entspannung. Wir haben viel zu wenig Entspannung, aber wir sind eigentlich ständig unter Spannung. Und insofern ist es für mich, also empfinde ich genauso.
Okay.
Ja, kein Widerspruch.
Ja, Mensch. Ich
jetzt gar nicht,
Lara, ich meine,
warum ich dir widersprechen sollte. Also, das sind so meine Gedanken dazu. Es war jetzt heute, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, war auf jeden Fall das Schulthema sehr im Vordergrund. Und ich hatte auch Fragen an dich. Ich bin nicht ganz zufrieden, muss ich tatsächlich sagen, weil ich einfach finde, wir reden viel zu lange darüber und ich da auch, wir haben das manchmal, wir beide, miteinander, dass du mir dann so auf der Sachebene erklärst, warum das alles so ist und warum das jetzt im Schulsystem sich nicht verändert und so. Und ich aber ja sozusagen an der Basis arbeite und also an der Basis mit in den Familien und da so eine gewisse Unruhe und Ungeduld habe, einfach weil sich zu wenig aus meiner Sicht verändert. Ja, du guckst schon wieder ganz milde.
Nee, story of my life, klar. Ich würde auch gerne eine Lösung haben, die Lara sagt, pass mal auf, nutze folgende Strategie und
Nee, mir geht's gar nicht darum jetzt, dass Lara irgendwas hat, sondern mir geht's einfach um, weil Laras Themen bestehen ja daraus, dass sie mit ihrer Tochter eine Zeit verbringen muss, in der sie Dinge tun muss, die eigentlich sinnlos sind.
Ja, ja.
Und das ist das, was mich unruhig macht, weil wenn wir dann an die Ursache gehen und ich dann antizipiere, ich habe jetzt ganz viele Familien, ganz viele Kinder wirklich bildlich vor Augen, wo ich einfach merke, ich werde unruhig, weil die haben Belastungen sowieso schon in ihrem Leben durch ihre Entwicklungsphasen, durch die ganze Identität, die in Frage gestellt wird, dieses ich gehe in ein Schulsystem, ich habe kognitive Entwicklung, ich habe hormonelle Entwicklung und dann kommen noch die Hausaufgaben dazu. Also und wir wissen sozusagen, es ist ja jetzt erforscht, es ist ja jetzt keine Meinung von mir, sondern es ist ja wissenschaftlich erforscht und es gibt Studien haufenweise dazu und trotzdem halten wir daran fest, why? Das ist für mich, und wie können wir das verändern? Das ist einfach das, was mich unruhig macht. Aber ich weiß, wir müssen Schluss machen. So,
genau.
Ihr Lieben.
Aber wie wir das ändern, das ist ja sozusagen Teil meiner Lebensaufgabe, ne? Aber ja, genau, wir müssen, liebe Lara.
Ja, ich glaube, wir haben da an unterschiedlichen Stellen ähnliche Lebensaufgaben.
Ja, genau. Weil
das ist das, so wie ich den Eltern das eben auch sage, wir können diese Dinge nicht verändern, aber wir können in unserem Familiensystem die Dinge verändern. Und wenn wir da nicht uns manipulieren lassen und wenn wir da unsere eigenen Glaubenssätze, dieses, ja, man muss auch Dinge machen, wenn die keinen Spaß machen. So, Kinder tun in ihrer Kindheit ganz, ganz viele Dinge, die ihnen keinen Spaß machen. Einfach, weil sie kooperativ sind und an der Stelle ist es halt einfach wirklich gegenläufig zu allem. Also ich habe noch 1000 Fragen an dich, aber das mal erklären wir in einem anderen Podcast.
Machen wir.
Also, habt eine sonnige Woche und schöne Ostern.
Schönes Eier suchen oder was ihr sonst so draußen macht.
Ja, tschüss. Alles Liebe euch. Tschüss.
Das war's für heute mit dem Familienrat mit Katja Saalfrank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Neue Folgen gibt es jeden Montag überall dort, wo es Podcasts gibt.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr den Familienrat mit Katja Saalfrank abonniert, weiterempfehlt oder Bewertungen und Kommentare hinterlasst. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt sie uns gerne an familienrat@mitvergnügen.com.
Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und unser Ziel ist es, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns sehr auf euch.
Der Familienrat mit Katja Saalfrank ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Produktion und Redaktion Amelie Kern. Schnitt und Mix Falk Andreas. Ja.